Hallo und herzlich willkommen im Jobgeflüster Podcast. Mein Name ist Sean Alexander, der Jobflüsterer, und hier bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du im Beruf glücklich wirst. Ich spreche mit Experten über ihre ganz persönliche Geschichte. Es geht um Höhen, Tiefen und schwierige Entscheidungen, die ihr Leben wirklich geprägt haben. Warum ich das mache? Um zu beweisen, dass Berufsorientierung kein gerader Weg ist. Dein Lebenslauf darf bunt, verrückt und einzigartig sein. Meiner Meinung nach sollte er das sogar. Denn mit jeder beruflichen Station, neuen Erfahrungen oder persönlicher Erkenntnis erlernst du mehr und mehr die Fähigkeiten, die du brauchst, um dir deinen eigenen Traumjob zu kreieren. Also lehn dich zurück, lass dich inspirieren und entdecke, wie oft der perfekte Beruf da entsteht, wo du ihn am wenigsten erwartest. Hallo Freunde und willkommen zurück im Jobgeflüster Podcast. Heute zu Gast Ines Banghardt. Ines Banghardt ist Jugendlife-Coach und Zukunftsgestalterin. Sie arbeitet schon seit über 20 Jahren mit Kids und Teens zusammen. Bevor Ines ihre Berufung wiederfand, hat sie über 10 Jahre Berufserfahrung in der freien Wirtschaft, in KMUs und Großkonzernen wie Daimler und Porsche gesammelt. Ines hat alles, was sie coacht, selbst erlebt, zum Beispiel von versetzungsgefährdet zur Jahrgangsbesten. Das Krasseste, was man zu ihr gesagt hat, Kopf abschneiden. Körper kann man behalten. Selbstzweifel, was zur Hölle soll ich auf diesem Planeten machen? Macht doch keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Selbsthass und ständigen Zwang, den eigenen Körper zu optimieren, Essstörungen, Sportsucht, Perfektionismus und Kontrollzwang und eine Vielzahl an Ängsten. Vor Präsentation, vom Fliegen, vor Höhe und vieles mehr. Sie gibt Kids und Teens alles mit, was sie für ihr eigenes Traumleben brauchen. Denn Ines Motto ist, jedes Kind kann im Hier und Jetzt sein absolutes Traumleben in jedem Lebensbereich haben. Glücklich, erfüllt und erfolgreich. Denn das Traumleben ist nichts, was erst nach der Schule stattfindet. Das Leben findet im Jetzt statt. Und damit herzlich willkommen, liebe Ines. Wie geht's dir? Freust du dich schon auf unser Gespräch?
Dankeschön. Ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich natürlich auf unser Gespräch.
Super. Liebe Ines, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie, gleich all in. Diese Kategorie lautet Kindheitstraum. Und gerade weil du auch in dem Bereich mehr oder weniger unterwegs bist, gerade auch mit Jugendlichen, würde mich sehr interessieren, was war es denn bei dir?
Tatsächlich war es so, dass ich mit 6 Jahren gesagt habe, Mama, ich gehe aufs Gymnasium, ich werde Lehrerin. Ich war da noch nicht mal in der Schule, weil ich wurde mit 7 eingeschult. Von Gymnasium habe ich auch noch gar keine Ahnung gehabt, was es eigentlich bedeutet, vom Schulsystem auch nicht. Aber das habe ich gesagt. Und tatsächlich muss ich sagen, lebe ich das jetzt auf eine gewisse Art und Weise. Also ich habe mich natürlich, gegen Lehramt entschieden. Also ich habe nie Lehramt studiert oder so. War Kinder und Jugendlichen, seit ich eben 15 bin. Und ich habe mich einfach gegen Lehramt entschieden, weil ich gesagt habe, so wie ich Schule erlebt habe, dass das niemandem beibringen. Heute weiß ich natürlich, dass es weniger an der Schule lag, sondern auch sehr viel in mir und meinem Mindset und so weiter, ja, warum ich Schule so erlebt habe. Aber das war damals der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, so möchte ich das nicht. Okay. Und nichtsdestotrotz macht mir halt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen super viel Spaß. Und um es abzukürzen, ich lebe jetzt meinen Kindheitstraum, ja, weil ich fühle mich so, wie als wäre ich Lehrerin einfach für das Thema Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche und begleite die quasi und habe quasi mir jetzt meine Traumberufung selbst gebacken.
Sehr schön. Finde ich fantastisch, weil ich sage auch immer, es gibt eigentlich gar keine Traumjobs oder Kindheitsträume oder wie auch immer, sondern man darf sich seinen Traumberuf, wenn man das so nennen will, kreieren. Schön zu hören, dass du es wirklich geschafft hast, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist natürlich wahnsinnig interessant. Also ja. Lass uns gern mal zurück in die Vergangenheit reisen, in deine Schulzeit zurückblicken. Wusstest du kurz vorm Abschluss oder kurz danach schon direkt, was es sein soll?
Ja und nein. Während der Schulzeit kamen so Sachen hoch, wie ich möchte Nageldesignerin werden. So. Dann habe ich mein Schulpraktikum habe ich beim Architekten gemacht, weil ich es geliebt habe, also zu dekorieren und so weiter. So gestalterisch. Also ich hatte so sehr viele Interessen. Und tatsächlich war ich aber ja durch das, dass meine Schulzeit ja so war, wie sie war, als im Endeffekt halt Selbstzweifel geprägt, ja. Plus zusätzlich halt einfach auch schlechte Noten und meinen Selbstwert habe ich anhand der Noten definiert. Und war für mich dann dieser Punkt, dass ich auch gesagt habe, also ich bin ja eigentlich auch zu blöd für ein Studium. Ich habe wirklich in Klasse 10 versetzungsgefährdet, habe das komplett rumgerissen, als ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's hier um mich und mein Leben, egal was die anderen über mich denken. Und es gibt verschiedene Tipps und es gibt einen Podcast, also da einfach gerne in die Folgen einfach reinhören, da erkläre ich das im Detail. So, also Punkt 1, ich weiß, Abi ja wirklich gut geschafft habe, wann will ich eine Ausbildung machen? Da wusste ich aber auch nicht, was will ich eine Ausbildung machen. Wo war der Schmerzpunkt bei uns in der Familie? Geld. So, finanzielle Bildung. Na, ich gedacht, dann gehe ich zur Bank.
Lass uns gerne in diese Denkanstöße, die du damals hattest, nochmal ein bisschen genauer reingehen. Was war denn bei dir? Du hast gedacht, der Schmerzpunkt deiner Familie. Wie kannst du deiner Familie am besten weiterhelfen?
Nee, wie kann ich mir mein bestes Leben kreieren? So. Und was war der Schmerzpunkt? Geld. Also, okay, war für mich schon immer wichtig und also ich möchte viel Geld verdienen. So, das war für mich so ein Punkt. Und dann habe ich mir das so überlegt, okay, und dann habe ich jetzt im Endeffekt war es dann so, dass bei der Bank kann man ja quasi, wenn man Abitur hat, macht man keine Bankkauffrau oder Bankkaufmann die Ausbildung, sondern Finanzassistent. Das heißt, man hat im Endeffekt nur 2 Ausbildungsjahre. Plus zusätzlich steigt man logischerweise schon vom Gehalt im 2. Lehrjahr ein. Und Bank war auch so ein Punkt, wo ich damals, also ich meine, ich habe ja 2008 Abi gemacht, 2008 bis 2010 habe ich meine Ausbildung gemacht, wo der bestbezahlte Ausbildungsberuf war, was ich so in dem Bereich gesehen habe. Und da habe ich gedacht, gut, dann verdiene ich da schon viel Geld. Da liegt ja das Geld bei der Bank, dann müssen die ja das wissen, wie es geht und funktioniert. Und
sollte dann man meinen, ja.
So, und dann habe ich gesagt, okay, und nach 2 Jahren habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das war für mich dann wichtig. Ja, dann habe ich zumindest was in der Tasche nach dem Abi und dann kann ich immer noch weiterkommen. Dann habe ich auch gedacht, naja, und dann kriege ich diese finanzielle Bildung. Und durch das, dass der Finanzassistent ist, war ja auch viel mit auf Versicherung und Baufinanzierung drin. Und diese ganzen Aspekte fand ich super interessant und wichtig. Schön. Und das war eigentlich so der Punkt, warum ich mich dann für die Bank entschieden habe tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sehr, sehr viele Jugendliche, mit denen ich auch arbeite, sagen mir als allererstes, wenn es um Berufsorientierung oder Berufswahl geht, ja, ich will viel Geld verdienen. Und ich finde das einen plausiblen Grund, aber ich frage da sehr, sehr gerne immer noch mal nach, weil meines Erachtens steckt da immer noch mal was dahinter. Und wenn man dann 2, 3, 4 Mal fragt, warum denn? Was bedeutet das für dich? Und auf eine tiefere Ebene geht, dann kommen die wahren Bedürfnisse zum Vorschein. Würde ich jetzt auch gerne mit dir machen. Ich habe dich damit auch schon beschäftigt, mit Sicherheit. Aber was war es denn damals für dich, dass du sagst, dieses Geld gibt mir zum Beispiel Sicherheit? Oder wieso war das ein Motivator für dich?
Ja, die Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Herausforderungen, die Probleme, die ich in der Familie erlebt habe, die habe ich dann nicht mehr und so weiter. Sind wir ehrlich, es ist eine Illusion, dass Geld Probleme löst. Und je mehr Geld man hat, desto höher steigt der Lebensstandard. Das heißt, es geht ja viel, viel mehr um sich und die eigenen, ja, wie gehe ich mit Geld um und was für eine Einstellung habe ich, was für einen Bezug zu Geld. Aber das wusste ich ja damals alles gar nicht. Also für mich war das wirklich so, okay, dann sind die Probleme weg, ich habe dann mehr Geld und dann habe ich sowieso auch mehr Möglichkeiten und dann weiß ich das sowieso und dann kann ich mir da mehr ermöglichen und bin unabhängig. Und freier.
Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du eben nicht nur gesagt hast, ich will viel Geld verdienen, sondern auch, ich will dieses Thema verstehen, weil das ist auch in der Schule zum Beispiel absolut vernachlässigt und finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur Geld allgemein, wo kommt es her, wie funktioniert es, auch was sind denn Versicherungen, hier Finanzierungen und so weiter, wie funktioniert es, wo sind die Vor- und die Nachteile, damit man eben da langfristig gut aufgestellt ist. Das macht wirklich sehr, sehr viel Sinn. Jetzt hast du aber schon 2, 3 Mal die Familie erwähnt und die Schwierigkeiten vielleicht. Kannst und willst du da noch ein bisschen mehr reingehen, um verstehen zu geben, warum du dieses Geld als Lösung betrachtet hast?
Ja, also bei uns gab es halt ständig Streit in der Familie wegen Geld. Also es war halt einfach so und es war auch so, dass im Endeffekt, ich halt gesehen habe, ja, andere bekommen Nachhilfe bezahlt, wenn es halt schlechter läuft. Das konnte ich nicht. Ich musste es mir halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise selbst beibringen und so Sachen. Andere gehen in noch krassere Urlaube und wir sind natürlich einmal im Jahr so in Urlaub gegangen. Ich bin jetzt noch nie geflogen. Also bis zu meinem Schüleraustausch nach London hatte ich noch nie einen Flug. Und das waren so Sachen, wo ich halt gemerkt habe, okay, also da kann man ja viel mehr erleben. Und das ist ja auch heute, was ich schätze. Also es geht ja nicht um das Geld anhäufen, sondern das, was es damit man erleben kann und erfahren kann. Darum geht's ja. Und das war halt eben reduzierter.
Ja, man vergleicht sich.
Und das ist ja auch völlig normal. Aber gleichzeitig halt, ich habe mich halt verglichen, logischerweise mit den Noten, ja, und habe gesehen, andere sind besser. Scheiße, ich bin nicht gut genug, ja. Super, andere haben noch mehr Geld, toll. Was weiß ich? Und irgendwann, ja, wie kann ich denn so sein? Wie kann ich denn so werden? Und so weiter. Und das sind halt so Fragen, die man sich logischerweise stellt. Und dann aber sich selber quasi runtermacht auf eine gewisse Art und Weise. Oder es war auch lange Zeit so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch, also es wussten dann auch irgendwann voll viele, dass sie studieren wollen und was weiß ich. Ich wusste lange Zeit ja auch gar nicht, was ich will, weil für andere war es dann voll klar. Und dann habe ich auch wieder gedacht, boah, ist irgendwas mit mir falsch oder so.
Ja, was viele denken, was aber gar nicht der Fall ist.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber auch die, die es dann klar wussten, die wussten es aber auch nicht zu 100%, weil vielleicht haben die das jetzt einfach gemacht, weil sie es von der Familie so erlebt haben oder sonst was. Wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn ich meine, ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Ja, vielleicht wäre das auch ganz anders gewesen, wenn jemand anders in meiner Familie schon studiert hätte, dann wäre das für mich der logische Schritt gewesen, wahrscheinlich zu studieren. Das weiß ich alles heute nicht. Aber das prägt halt schon das Umfeld, den Weg, so ein bisschen.
Ich würde eine Sache bestätigen an der Stelle, dass du sagst, selbst die, die vermeintlich wussten, was sie dann direkt nach der Schule machen wollen, wissen es auch nicht ganz 100%. Und da die Frage an dich, auch als Jugendcoach, da ist ja Berufsorientierung mit Sicherheit auch ein Thema.
Ja.
Muss man das denn direkt wissen nach der Schule?
Nein. Ich sag nur, das Wichtige ist, sich für was zu entscheiden und dann das durchzuziehen vor allem. Ja, also zum Beispiel, ich hatte auch Momente, muss man auch sagen, selbst in der Bankausbildung irgendwann hatte ich auch Momente, da hatte ich keinen Bock. Also ich meine, in der Bankausbildung musste ich halt auch mal zum Beispiel 4 Wochen in einem Callcenter hocken, ja, um halt jede Facette quasi von der Bank halt kennenzulernen. War auch in der Baufinanzberatung, war auch im Zahlungsverkehr und so weiter, ja. Aber manche macht halt keinen Bock. Ja? Da würde ich, das ist eher mein Ding, entscheidet euch für was und dann zieht das wirklich auch durch. Weil so ist ja auch das Signal ans Unterbewusstsein, egal, was ich mir vornehme, ich schaffe das alles. Ja, es geht auf einer anderen Ebene gar nicht. Und deswegen sage ich auch immer, es geht nicht um die Schule. Es geht, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt auf dieser Schule bleiben, das machen, dann zieht das durch und gebt euer Bestmögliches, weil ihr, das regt euch fürs gesamte Leben auch.
100%. Das Spannende ist, ich entdecke dann immer mal wieder 16-, 17-, 18-Jährige, die machen dann eine Ausbildung. Ich habe jetzt ein Beispiel von einem jungen Mann, der ist 17 und ist in der Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Der hat jetzt noch, ich glaube, 7 Monate und beschäftigt sich jetzt aber schon extrem viel mit Networking, mit Events, um sich Inspiration zu sammeln, auch für Selbstständigkeit und Unternehmertum, und hat jetzt eine Idee. Und dann sagt der zu mir, er würde jetzt am liebsten diese Ausbildung komplett abbrechen, obwohl es noch 7 Monate sind, und all in diese Sache reingehen, weil er fühlt einfach, dass das genau das ist, was er jetzt machen will. So, und also der gesunde Menschenverstand würde doch jetzt behaupten, zieh das durch, eben so wie du es gesagt hast. Kannst du die andere Seite auch nachvollziehen?
Klar, kann ich auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, zieh es durch, weil ich sage immer, hey, ihr sammelt, das ist wie viele Eintrittskarten. Weißt du, ob dir das später irgendwann was, auch in deiner, meinetwegen in der Selbstständigkeit, später dieses Zertifikat was bringt? Ganz ehrlich, hätte ich das nicht durchgezogen. Ich meine, um das jetzt mal kurz, also ich habe ja eine Bankausbildung, ich habe dann ein Vollzeitstudium gemacht und habe da noch ein duales Masterstudium gemacht. So, jetzt.
Okay.
Ja, es gibt ja Facetten in meinem Leben, wo ich sage, hey, jetzt kann ich sagen, liebe Kids und Teens, ich weiß genau, ich bin das gesamte mögliche Ausbildungssystem, was man in Deutschland machen kann, durchlaufen und habe das erfolgreich abgeschlossen. Ja, du weißt nie, wen du damit inspirierst. Und du weißt nie, für was du irgendwas später brauchst oder auch nicht. Genauso sage ich auch, oder meine Eltern haben mir das auch schon immer gesagt, man zieht sich auch immer zweimal im Leben. Und so ist genau auch das, sage ich auch, man hat sich für etwas entschieden. Ja, wenn das jetzt irgendeine andere Idee kommt, dann bitte parallel, aber nicht gleich schmeißen. Weil, also sind wir jetzt mal auf einem anderen Beispiel. Jetzt hat man Familie und Kinder. So, da hat man sich auch dafür entschieden. Und dann kann man auch nicht jetzt einfach sagen, nö, also ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Kinder. Ja, also jetzt mal, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber das ist einfach nur da, dass es im Endeffekt wirklich, dass man wirklich bei was dran bleibt, weil das ist, glaube ich, das ist der Hauptpunkt heutzutage, dass man A, maximale Wahlmöglichkeiten hat und dann im Endeffekt alles machen kann. Das ist gut, aber gleichzeitig sich zu entscheiden und vor allem dabei zu bleiben.
Man schuldet es auch sich selbst, es durchzuziehen und sich selbst treu zu bleiben, weil wenn ich diese Entscheidung treffe, hat es ja einen Grund und dann sollte ich auch dabei bleiben. Du hast es vorhin super gesagt mit, es ist ja auch ein Signal an dein Unterbewusstsein.
Ja.
Das ist ja dieses Selbstvertrauen auch, zu sagen, du vertraust in dich selbst, in die Entscheidung, die du damals getroffen hast, aus Gründen XY. Und ein Satz, den ich auch unbedingt von dir noch wiederholen muss, dieses Zertifikate können Eintrittskarten sein. Ne? Also das ist tatsächlich so. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu deiner ersten beruflichen Station, die in der Bank war. Und wie war es dann? Du hast gesagt, du hast dich dann für ein Vollzeitstudium entschieden.
Ja, also im Endeffekt habe ich dann tatsächlich mich für ein Vollzeitstudium in BWL entschieden.
Wie kam es denn dazu? Weil du hast ja anfangs gesagt, du willst auf keinen Fall studieren.
Ja, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ein bisschen, dass ich unterfordert bin bei der Bank. Und dass ich noch mehr diesen, also ich finde Bank cool, aber ich will diesen gesamtunternehmerischen Aspekt noch. Und jetzt muss man noch wissen, also tatsächlich kam dann auch wieder das Thema Wirtschaftspädagogik und Lehramt hoch. Vielleicht möchte ich ja doch Lehrerin werden und Berufsschullehrerin.
Was du mit 6 Jahren schon hattest.
Und dann habe ich auch tatsächlich mich aber auch für normales Lehramt in Anführungsstrichen beworben, weil ich dachte, ja gut, vielleicht ist das doch noch mehr meins, ja. Also ich war dann in irgendwie allen Facetten und so, weil Kinder und Jugendliche haben mich ja auch selbst in der Bankausbildung bekleidet, die jüngeren Azubis. Und dann war ich auch schon an Schulen zu Vorträgen zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig und so weiter. Habe uns als Arbeitgeber quasi nach außen präsentiert. Und dann war der Punkt, dass ich aber auch diesen ganzen psychologischen Aspekt schon immer interessant fand. Und dann dann kam halt an der Hochschule Pforzheim wirklich dieser Studiengang BWL mit Schwerpunkt Markt- und Kommunikationsforschung. Und Marktforschung ist ja auch viel Qualitatives quasi, Psychologie, die Aspekte sozusagen. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden. Also ich meine, auch das gibt es eine komplette Podcast-Folge, diesen Werdegang, wie das dazu gekommen ist. Es geht schon allein dessen halbe Stunde, ja. Aber da einfach mal reinhören. Aber so kam das dann tatsächlich. Dann habe ich ein Vollzeitstudium gemacht. Da bin ich dann in ein Praxissemester zu Porsche gekommen. Habe ich bei Porsche gearbeitet und habe das Studium dann als Jahrgangsbeste mit 1-2 abgeschlossen.
Sauber. Und Porsche ist natürlich auch, ne, Autoindustrie generell sehr beliebt.
Ja.
Wie war es denn bei Porsche zu arbeiten? Für viele ist auch das ein Kindheitstraum. Mhm. Gab es da irgendwelche Besonderheiten?
Also ich meine, klar, im Detail kann ich da jetzt nicht reingehen, weil das sind Firmeninterne, so auf eine gewisse Art und Weise, ja. Aber ich sag's mal so, also es ist anders zu arbeiten als jetzt natürlich bei der Bank. Jetzt möchte ich aber das sagen, ob das jetzt bei Porsche wie und was. Also ich fand es mega genial. Ich hatte aber auch eine super Praktikantenstelle, weil ich war im Endeffekt 50% Assistenz vom Teamleiter und 50% habe ich Marktforschung gemacht. Das heißt, ich hatte da schon sehr, sehr viele Einblicke. Ich kann es eigentlich eher vergleichen, dass es eher einen Unterschied macht, ob man jetzt halt in einem kleinen Unternehmen arbeitet, einem mittelständischen Unternehmen oder einem Großkonzern. Das muss man ganz klar sagen. So.
Ja, klar.
Und wenn ich jetzt halt Porsche und Daimler, da war ich ja dann später, Vergleich ist halt einfach auch ein Konzern und ein Konzern hat viele Vorteile und ein Konzern hat viele Nachteile. Was halt aber die Vorteile vom Konzern sind, sind dann die Nachteile von einem mittelständischen kleinen Unternehmen. Deshalb so kann man das jetzt wirklich sagen und ich sag mal so, wer das möchte und wer sein Kindheitstraum das ist, dann würde ich einfach alles dafür geben, dass mein Kindheitstraum mir zu erfüllen. Ja, ich meine,
so sieht's aus.
Das kann ich dazu nur sagen. Und wenn das Herz es ruft, also mich hat es auch tatsächlich gerufen, ich wollte dahin, weil ich es schön fand, interessant fand, ich finde die Autos schön und so weiter. Deswegen alles fein.
Super. Tatsächlich ist das auch ein Thema, das ich immer wieder anspreche, weil wenn es um Berufswahl, Berufsorientierung geht, denken viele ausschließlich oder hauptsächlich an Berufsbezeichnungen. Die denken dann, okay, Arzt, Lehrer, Ingenieur, wie auch immer, also in Labels, aber mal drüber nachzudenken, wo will ich denn arbeiten? Ne, mit welchen Menschen? Ist denn vielleicht ein Start-up spannend für mich, weil ich da ganz viele unterschiedliche Sachen machen darf und jeder macht so ein bisschen alles? Sollte ich eher in einen Konzern gehen, wo es oft eine klare Struktur geben sollte, vielleicht nicht immer genau so, wie man das gerne hätte, wo auch klare Hierarchiestufen herrschen, möchte ich das? Oder möchte ich in ein Familienunternehmen, wo man quasi irgendwie den Chef und die Frau, die arbeiten zusammen und dann gibt's halt öfter mal Kuchen in der Pause gemeinsam und die Geburtstage werden gefeiert. Also was möchte ich? Und dann eben auch zu gucken, welche Vor- und Nachteile gibt's und was wäre für mich das Passendste? Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Betrachtung.
Ja, und was ich da noch ergänzen möchte, tatsächlich witzigerweise, in der Schule, weil hatten wir ja auch so einen Tag bei der Arbeitsagentur. So. Mhm. Und dann macht man ja auch so einen Berufsorientierungstest oder wie der heißt. Jetzt Achtung, ja. Weißt du, was bei mir rauskam?
Erzähl's mir, bitte.
Ein Theologiestudium. Damals, ja jetzt, aber Achtung, deswegen, das ist ganz wichtig und passt zu dem, was du gesagt hast. Damals habe ich gedacht, was soll denn der Quatsch? Das passt ja 0,0. Wenn ich das mit heute reflektiere, was macht denn ein Pfarrer? Ein Pfarrer inspiriert Menschen, ein Pfarrer schafft Gemeinschaft, ein Pfarrer trägt was in die Welt. Es geht nicht, weil du gesagt hast, um diese Berufsbezeichnung, sondern was machen diese Personen? Und da kann ich dir ganz ehrlich sagen, passt's 1:1.
Okay, spannend.
Dass ich jetzt keine Theologie und niemals das hätte studiert, klar, aber auf einer anderen Ebene, das sich dann wahrzunehmen mal und zu reflektieren, was macht mir denn Spaß? Worüber könnte ich den ganzen Tag reden? Und mir wird nie langweilig. Das sind so die Facetten, wo ich sage, hey, diese Fragen beantwortet euch das mal. Und wenn ihr dann, manchmal kommen dann so Gedanken, boah, das kriege ich nicht hin, ja, wie bei mir, dann ist jetzt die Aufgabe dazu, sagen, ah, jetzt kriege ich es nicht hin, sondern wirklich dafür zu sorgen, die Person zu werden, die diese Ziele lebt.
Ja, super. Und passend dazu eine kleine Unterbrechung an der Stelle, weil dieses Thema, ne, herauszufinden, welche Jobs sind denn wirklich für mich interessant und spannend und was macht man da eigentlich wirklich? Was steckt denn dahinter? Passt das zu mir? Das ist wirklich sehr interessant. Deswegen sind wir gleich wieder da. Da sind wir wieder mit der lieben Ines und wir machen direkt weiter mit der zweiten Kategorie und zwar der Traumjob-Regel. Du darfst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100 geben.
75.
Traumjob-Regel 75 lautet, sei anders, bleib du selbst. Ja. Was hältst du davon?
Mega. Weil ganz ehrlich, mach die Dinge auch anders. Erlaub dir die Dinge auf deine Art und Weise zu machen. Und sei du selbst, indem du dich auf eine gewisse Art und Weise schon mit anderen in Anführungsstrichen vergleicht, ja, weil im Endeffekt sieht man ja auch so, was ist denn alles noch möglich, aber auf seine Art zu machen, also nicht andere zu kopieren quasi. Mhm. Und das ist auch sich selber immer auch einzubringen und auch sich jetzt bei meinem Kontext Kinder und Jugendliche nicht überlegen, wie sieht der perfekte Azubi aus, ja, natürlich gibt's da Basics, zum Beispiel, dass man Fragen stellt und was weiß ich und mitmacht und also, ja, sind schon Basics, aber trotzdem sich und seine Persönlichkeit einzubringen, auch Dinge zu hinterfragen, also auch so ein bisschen Trotzauer als Azubi, der Unternehmer im Unternehmen zu sein, auch so ein bisschen auch Dinge zu hinterfragen oder auch im Studium, nur weil XYZ sagt, du, ihr müsst es so und so machen oder so und so lernen. Nein, sorry, also ich habe zum Beispiel meine ganzen Skripte im Bett auswendig gelernt, weil ich ein kinästhetischer Lerntyp bin und ich brauche eine Wohlfühlumgebung. Das ist für mich vor allem wichtig. Und so das für sich einfach so anzupassen, finde ich super wichtig und unterschreibe ich zu 100%.
Das freut mich sehr. Und was vor allem mit der Regel gemeint ist, wie ich finde, ist dieses, man sollte und darf sich nicht verstellen. Weil es ist häufig im Bewerbungsprozess beispielsweise, da setzt man so ein paar Masken auf und spielt sich auch gegenseitig was vor, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Und am Ende bleibt es sehr oberflächlich und dann merkt man vielleicht in der Zusammenarbeit, dass das gar nicht so passt und connected. Das heißt, wenn beide von Anfang an authentisch sie selbst sind, in einem gewissen Rahmen natürlich, ne, man sollte sich jetzt nicht gleich zu Hause fühlen und irgendwie die Hose aufmachen im Vorstellungsgespräch, aber so ein bisschen man selbst zu sein, aber vielleicht auch ein bisschen aufzufallen, wie du schön gesagt hast, seine Persönlichkeit einzubringen, finde ich ganz, ganz wichtig, damit man sich eben auch langfristig wohlfühlt bei dem Ganzen.
Ja, und tatsächlich sind auch das, also was du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich so auch gar nie, muss ich sagen, erlebt, so irgendwie was Aufgesetztes oder so in den Bewerbungsgesprächen. Muss aber sagen, bei der Bank war es auch tatsächlich ein Assessment Center halt auch und dadurch kommen ja sowieso schon wieder die Persönlichkeiten noch mehr, weil man ja noch mehr dieses zwischenmenschliche Auge betrachten kann, die Interaktion miteinander und so weiter. Und dann auch im persönlichen Gespräch war es nicht so, also Porsche Daimler habe ich das auch so nicht erlebt. Also von daher, da habe ich dann Glück gehabt tatsächlich. Also so aufgesetzte Sachen habe ich tatsächlich noch nie so erlebt.
Ja, aber vielleicht strahlst du das eben auch selber aus, diese Authentizität, was ja dann auch so ein bisschen diese Mauer einreißt. Und wenn man merkt, da ist jemand, ne, der ist irgendwie offen, positiv, dann ist es auch einfacher, diese Grenze, die man am Anfang vielleicht hat, direkt zu überschreiten oder eben nicht diese Mauer zu bauen. Und jetzt ist es aber spannend, du hast ja schon gesagt, du warst dann bei Porsche fürs Praktikumssemester im Studium und hast danach aber noch eine Station gehabt. Welche war das?
Ich habe ein duales Masterstudium beim Daimler gemacht über die Steinbeis-Hochschule, das ist eine Privatuni oder Schule, Hochschule und die wird dann quasi auch von der Firma, die wird dann von der Firma bezahlt. Und das Gute ist, das ist so ein Projektkompetenzstudium. Also ich habe das in International Management gemacht, den Master. Und das Gute ist halt einfach, dass man jetzt nicht so klassisch Klassenarbeiten schreibt, sondern wirklich halt sein Projekt im Unternehmen hat und die Theorie quasi in der an der Steinbeis lernt quasi und dann in die Praxis überträgt. Und das fand ich mega, weil ich muss auch sagen, ich war dann ja aus, habe gesagt, okay, also ich will jetzt dann noch schon mal arbeiten oder so, weil ich meine, durch die Bankausbildung war ich nochmal 2 Jahre älter auch. Als alle anderen und das war dann für mich mega, weil das ging halt 2 Jahre und ich habe gesagt, das ist perfekt. Super. Und so kam ich dann quasi beim Daimler rein und es war total leicht, weil tatsächlich haben die mich parallel angeschrieben, weil ich mich entschieden habe, dass ich definitiv an der Steinmeiß Hochschule meinen Master machen möchte. Dann habe ich den Auswahltag der Steinmeiß Hochschule quasi schon vorgezogen und dann kam ich dadurch in so eine Pool-Liste. Und dann stand halt auch
Talentpool, das haben größere Konzerne öfter.
Zusätzlich halt Marktforschungserfahrung und der Daimler hat genau das gesucht. Das heißt, das war witzig. Beim Forschungsgespräch saß ich dann beim Daimler und dann war es so, ja, Frau Banghardt, wie fühlten sich das eigentlich an? Und ich so, wie fühlten sich was an? Ja, normalerweise bewerben sich ja die Bewerber. Und ich so, ja, ich habe mich doch beworben. Also ich habe mich tatsächlich auch parallel auf die Stelle beworben. Und dann so, ja, und wir haben sie auch wir haben sie gefunden. Da brauchen wir ja gar nicht mehr weiterreden. Hier, Perfect Match, jetzt haben sie die Stelle. Also es war wirklich leicht. Deswegen sage ich auch, was ich Kids und Teens mitgib, Netzwerk ist wichtig. Und Punkt 2, geht die Extrameile. Wenn ihr wisst, ihr wollt da irgendwas hin, wartet nicht. Mein Gott, und selbst wenn es da nett ist, dann habe ich trotzdem ein Trainingstag gehabt bei dieser Steinmeiß-Hochschule, ja. Also das ist ja immer wieder auch wieder für sich so ein Training, muss man das halt auch sehen. Und wenn man genau so ein Bewerbungsgespräch, wenn man merkt, hey, da will ich jetzt doch nicht hin oder sonst was, ja, dann war es halt ein Training. Also das ist nie vergeudete Zeit. Und deshalb nochmal, ich sage auch immer, als selbst jedes Schulnote, jede Klassenarbeit ist einfach nur eine Eintrittskarte fürs Leben. Und so ist das alles einfach und so muss man das sehen, Eintrittskarten quasi.
Ein super Stichwort, das du noch genannt hast, Netzwerk, Netzwerk aufbauen. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Wie hast du es gemacht? Und wie würdest du vielleicht auch Kids und Jugendlichen gerade im jungen Alter empfehlen, da dran zu bleiben und relativ früh damit anzufangen?
Ja, also wie habe ich es gemacht? Im Endeffekt, ich hatte gar kein Netzwerk. Ja, weil meine Eltern hatten da überhaupt nicht den Fokus drauf, muss ich sagen. Und ich bin halt tatsächlich einfach mit den Leuten auch in der Bankausbildung, wo ich vielleicht auch irgendwelche Jobs neben von meinem Studium nebenher gemacht habe, ich bin mit den Leuten einfach in Kontakt geblieben. Und in Kontakt bleiben heißt einfach, also heutzutage ist schon voll easy, man kann den Leuten einfach zum Geburtstag gratulieren, dann bleibt man einmal im Jahr in Kontakt, macht ein Update, hey, wie geht's dir denn so? Was weiß ich, ja, also das ist ja heutzutage total leicht. Über LinkedIn zum Beispiel kann man ja ganz easy in Kontakt bleiben mit den Menschen.
Ja,
also das ist so, wo ich sage, hey, so habe ich mir quasi einfach ein Netzwerk aufgebaut. Und so würde ich das auch tatsächlich einfach Kids und Teens empfehlen. Und ich sage auch immer, hey, du weißt nie, was dein Klassenkamerad später macht. Also behandle doch die Menschen, auch wenn du sie jetzt nicht vielleicht so richtig magst, aber behandle die einfach normal, weil das verdient jeder Mensch Respekt und Wertschätzung. Du musst nicht mit denen befreundet sein, gar nichts, aber du weißt nicht, was die später alle machen.
Und ist ein wichtiges Thema, dieses Miteinander positiv umgehen. Man sagt ja auch immer, die Menschen erinnern sich vielleicht nicht immer direkt an die Person, die du bist oder was du gesagt hast, aber an das Gefühl, das sie hatten, als sie mit dir gesprochen haben. Das heißt, nett zu sein, sozial zu sein, zuvorkommend vielleicht sogar und dem einen oder anderen einfach vielleicht was das Gutes zu tun, ein ernst gemeintes Kompliment zu geben oder ähnliches, da bleibt man positiv in Erinnerung. Und wenn die Person dann eben später mal bei Porsche in der Chefetage, in der Einstellungsabteilung, in der HR-Abteilung sitzt, ne, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man da genommen wird.
Korrekt. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich in meinem ganzen Coaching, weil ich ja das kenne, dass ich quasi als Kind und Jugendliche gar kein Netzwerk hatte, zum Beispiel diese ganzen Communities habe, also Star-Dennis Lebens-Community zum Beispiel. Das heißt, egal, wenn die Eltern irgendwas für ihr Kind kaufen, Coaching-Angebot, sind die automatisch in dieser Gruppe. Das heißt, die können sich ja untereinander connecten. Das heißt, die können in der Kindheit und Jugend schon ein Netzwerk bilden quasi. Und was weiß ich, deswegen bekommen auch Kinder und Jugendliche zum Beispiel, weil ich auch den Wert von Zertifikaten zum Beispiel schätze, bekommen die alle ein Zertifikat von mir. Das können sie allen Bewerbungen beilegen und so weiter. So weiß jetzt vielleicht irgendjemand, ja, keine Ahnung, bewerben die sich, legen das Zertifikat vor und die Personen kennen mich aus irgendeinem Dunstkreis, ja, also ich weiß es ja nicht.
Aus irgendeinem Netzwerk, genau.
Ja, dann haben es die leichter. Und das ist einfach Netzwerk erleichtert die Dinge. Und da haben wir diesen Fokus und aber auch trotzdem auf sich selbst zu sein, weil das muss ich auch sagen, so Netzwerken auf so nur Smalltalk-Level, das ist überhaupt nicht meins. Also bin ich einfach nicht der Typ für, ganz ehrlich.
Ich auch nicht. Katastrophe.
Also einfach offene Gespräche. Und klar, da ist natürlich auch so ein bisschen Art, wie offen redet man jetzt wieder über andere? Deswegen sage ich, für Kinder und Jugendliche ist trotzdem am einfachsten einfach so wirklich wertschätzend mit den Menschen in dem Umfeld umzugehen. Das ist Punkt 1, dass die einfach ein positives Gefühl haben. Punkt 2 ist tatsächlich mit den Leuten, wo man jetzt irgendwelche beruflichen Kontaktpunkte hatte, einfach sich zu vernetzen auf LinkedIn und denen einmal im Jahr zu schreiben zum Geburtstag und zu fragen, wie geht's zum Beispiel? Also wenn es ernst gemeint ist, ne? Aber davon gehe ich jetzt auch so. Und das ist, würde ich sagen, das Leichteste. Also ich bin zum Beispiel auch nicht der Typ, der auf Netzwerkveranstaltungen rumhüpft oder sonst was. Ja, habe ich auch im Business-Kontext schon gemacht, aber ich habe gemerkt, ich bin das nicht. Und das muss man auch für sich einfach sagen, das ist völlig in Ordnung. Aber einfach mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, einfach im Austausch bleiben. Ich meine, so wie wir es ja auch gemacht haben, ja, wir hatten ja auch ein Zoom-Meeting, sind uns über LinkedIn oder was weiß ich, über weiterempfohlen worden und im Endeffekt hast du dann jetzt auch geschrieben und dich an mich erinnert und fertig ab.
Ja, genau. Sein Netzwerk eben nutzen, aufbauen und ich bin ein Riesenfan von Netzwerken, aber auch, wie du sagst, dieses Oberflächliche mit Visitenkarten austauschen und ja, melde dich halt mal oder so, macht für mich keinen Sinn, sondern mir geht's wirklich um Tiefgründigkeit, deswegen gibt's auch teilweise eigene Events, die ich da kreiere und veranstalte und passend dazu jetzt nochmal eine kleine Unterbrechung, wir sind gleich wieder da. Liebe Ines, erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ne? dieses Interview zu führen. Jetzt würde ich natürlich gerne noch erfahren, nachdem du dein Masterstudium abgeschlossen hast. Also wirklich von Anfang, du willst nicht studieren, du hast kein Netzwerk, hin zu versetzungsgefährdet bis zur Jahrgangsbesten, ne? Also über Ausbildung, dann Bachelorstudium, dann Masterstudium bei auch wirklich spannenden Arbeitgebern. Und wie ging es dann für dich weiter nach Daimler? Was war dann deine nächste Station?
Tatsächlich bin ich beim Daimler geblieben. Ich wurde quasi unbefristet übernommen und habe da fast 8 Jahre gearbeitet, bis ich vor 3,5 Jahre gekündigt habe und all in mein Business ging. Und mein Business habe ich 2019 gegründet. Und im Endeffekt war der erste Punkt, wo ich wirklich gecheckt habe, was ich eigentlich auch mache. Beziehungsweise es war noch ein Schritt vorher, war 2017. Also man muss jetzt auch wissen, ich war absolut unsportlich in Leichtathletik. Also diesen Kuba-Test von 12 Minuten in der Schule konnte ich überhaupt nicht laufen. Also war furchtbar. Und ich habe dann 2017 Marathon gefinisht.
Yes! Willkommen
also
im Club,
alles
sehr geil.
Ist möglich. Und im Zuge des Marathontrainings ist das ja 50% eigentlich Körpertraining und 50% Mentaltraining.
Ich würde fast sagen, mental ist noch ein bisschen höher vom Gefühl her.
Ja, von dem her, was ich kam, war das schon doch noch mehr körperliches Training. Aber ist ja auch egal. Also Mentaltraining hat auf jeden Fall einen großen Bestandteil bei Marathon. So. Und im Zuge dessen bin ich dann mit überhaupt Mentaltraining und so bewusst in Berührung gekommen. Und dann dachte ich wirklich, will mich eigentlich das Leben jetzt verarschen? Wenn ich das als Kind und Jugendliche schon gewusst hätte, dann hätte ich das viel leichter machen können und so weiter. Das war der erste Punkt. Und dann war tatsächlich, also ich kürze es jetzt auch, aber über eine Meditation am 7.1.2019 war dann tatsächlich, finde deine Seelenaufgabe. Dann dachte ich mir, okay, über eine Meditation, ich never ever, aber egal, hock dich da jetzt hin und mach das. Ey, im Worst Case hast du 1 Stunde Zeit verbraten und wehtun tut's auch nicht. So.
Habe ich quasi wieder zieh durch, ne? Das ist bei dir so ein roter Faden, dieses zieh durch könnte ja geil werden.
Genau, zieh durch könnte geil werden. So, hat irgendeinen Sinnpunkt. Also, dann habe ich gedacht, gut, machst du's? Hab mich da hingesetzt und dann kam halt wortwörtlich Coaching Kinder und Jugendliche. Geh zurück zu deinen Wurzeln. Mach, was du, seit du 6 bist, machen will. Und seit du 15 bist, mach's endlich, Ines. Also so klar war das. Und ich habe wirklich so einen gefühlten emotionalen Glückscocktail gehabt. Mhm. Und gleichzeitig war dann der Kopf. Ach du meine Güte, aber ich hocke ja in der Automobilindustrie und ich habe ja überhaupt keinen pädagogischen Background. Und Mist, was mache ich denn jetzt? Aber das ist so klar. Und dann habe ich gedacht, okay. Männer nur mit Ausbildungen, also da bin ich jetzt, weil Coach ist ja auch kein geschützter Begriff, ich meine, jeder kann sich Coach nennen, der auf 3 einen Bleistift halten kann, ja, ändert sich jetzt durch BGH hoffentlich sukzessive, aber trotzdem, und dann dachte ich mir, okay, und zudem habe ich gedacht, ach so, und du coachst ja auch noch die Zukunft des Landes, Moment mal, also nur mit Ausbildung. Bin ich ins Internet gegangen, habe bei Kinder-Jugend-Coaching-Ausbildung gegoogelt, bin dann am nächsten Tag zu meinem damaligen Chef und habe gesagt, so, das würde ich gern machen. Das beginnt dann nächsten Monat, Ende des Monats und das Land Baden-Württemberg, ich kriege ja noch 5 Tage Bildungsurlaub und übrigens, ich mache das jetzt, ist das so okay. Und damals, als ich quasi raus bin, also vor 3,5 Jahren, hat er nur gesagt, ey, deine Augen haben so gestrahlt und geleuchtet, ich wusste, ich kann dir das gar nicht abschlagen. Und ich habe dann gesagt, ja, das Business übrigens, das verspreche ich dir zu 100%, das wird nicht drunter leiden, ich mache das einfach parallel. Also, und was willst du damit machen? Und ich so, keine Ahnung, ich mach's jetzt, im Worst Case habe ich einfach Geld und Zeit verbraten. So, und dann er so, ja, dann tragen wir das klar als Nebenbeschäftigung ein. Und ich so, Quatsch, das braucht man nicht. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich mache das jetzt einfach. Also wirklich, es war auch nie der Plan, dass ich irgendeine Firma gründe. Es war nie der Plan, dass ich irgendwann kündige und so weiter. Und im Endeffekt war es dann aber auch so tatsächlich. Und seit 3,5 Jahren mache ich das jetzt all in.
Super. Also du hast es parallel aufgebaut. Ja. Du warst noch bei Daimler, hast deinen Chef sogar mit involviert.
Das war ja auch wichtig, deswegen. Dass ich meine, das muss ja ins Business passen. Denn Urlaub, das war ja im Endeffekt Vollzeit. Das war ja damals noch alles vor Corona. Das heißt, es war alles noch offline. Das heißt, es war teilweise Montag bis Sonntag Vollzeit in Stuttgart. Ja, also das heißt, ich habe eine komplette Woche Urlaub gebraucht. Teilweise war montags in den Flieger quasi nach Hamburg, weil es auch noch in Hamburg war. Also ich habe in Summe ja 8 verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Das muss natürlich schon. Also deswegen war mir, und mir war das ja auch wichtig. Also da bin ich aber auch ein offener Mensch. Also ich habe da schon immer, selbst meine Kollegen wussten, was ich mache. Mein Chef wusste es, dann meine Chefin. Ich habe das von Anfang an halt immer kommuniziert. Ich meine, man muss ja auch sagen, irgendwann habe ich ja Social Media gemacht und einen Podcast und eine Website und so weiter. Und ich war halt schon immer so, also bevor irgendjemand googelt und mich dann fragt. Also das ist ja total bescheuert. Das sage ich das natürlich offen und ehrlich im Vorfeld.
Ja, macht auch keinen Sinn, das irgendwie im versteckten Kämmerlein zu machen und im schlimmsten Fall dann auch noch hinterm Rücken vom Chef, der das erfährt und das dann irgendwie als Kündigungsgrund auslegen könnte. Das ist ja Quatsch. Nimm mich nochmal kurz mit in dieses, wie ist es denn genau vonstatten gegangen? Weil wenn jetzt jemand zuhört, der eben sagt, ich habe auch diese eine Sache, die ich unbedingt machen will, aber habe eben meinen 9-to-5-Job, würde das vielleicht auch gerne nebenbei aufbauen. Was waren die ersten 3 konkreten Schritte? Oder vielleicht auch Schwierigkeiten?
Ich habe erstmal halt eine Ausbildung gemacht.
Eine oder gleich 8? Oder waren die 8 quasi über die Zeit verteilt jetzt bis heute?
Die 8 waren über die Zeit verteilt bis 22
tatsächlich. Es sind eine Menge Eintrittskarten auf jeden Fall in diese Branche.
Aber ich habe halt auch wirklich dann auch nicht mehr dann nur Kinder und Jugendliche, sondern ich habe halt auch die ganze spirituelle, energetische Ebene, wollte ich halt auch alles verstehen. Also ich bin halt auch schon ein neugieriger Mensch. Irgendwann musste ich dann auch mal sagen, Ines, jetzt reicht's mit Ausbildungen. Weil das war halt einfach die, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich will halt sehen, was da alles ist. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich aus der systemischen Ecke, aus der spirituell-energetischen Ecke, und so weiter, habe ich jetzt im Endeffekt alles. Jetzt reicht's mit Ausbildungen, fertig, ab. Genau, aber und dann habe ich tatsächlich, ich habe die Ausbildung gemacht und dann habe ich tatsächlich erstmal an meiner Website gebastelt. Und dann habe ich einfach geguckt, was passiert. Und dann habe ich gecoacht. Und dann war halt auch...
Fantastisch.
Und dann habe ich halt das einfach gemacht. Also ich meine, der Punkt war ja, ich wusste, das wusste ich tatsächlich von Anfang an, dass ich als Coach im Coaching erfolgreich bin. Super erfolgreich, weil ich mache ja, also seit über 20 Jahren arbeite ich ja mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Deshalb war das für mich und aufgrund dieser Lebensgeschichte und so weiter und weil ich mich ja auch selber reflektiert habe und dann habe ich mich auch mal hingesetzt und habe gesagt, okay, was waren denn eigentlich meine Erfolgsgeheimnisse? Was hätte ich vielleicht anders gemacht und was ist eigentlich auch wichtig als Kompetenz in der heutigen Zukunft? Und daraus habe ich dann zum Beispiel auch mein Programm Game Changer entwickelt, mit maximalem Schulerfolg, Traumleben leben und sich maximale Wahlmöglichkeiten im Leben zu kreieren. Also das ist so alles so aus dem Flow entstanden. Also ich habe mir jetzt nichts angelesen oder so. Das war so Ausbildungen und dann halt so das eigene Leben reflektiert und das halt so dann umgesetzt tatsächlich.
Aber eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, weil mit diesen ganzen Netzwerkgeschichten, die ich da organisiere, habe ich viele Selbstständige und Gründer, die quasi anfangen mit ihrer Selbstständigkeit und die häufigste Frage ist, ja, schön, wo kriege ich denn jetzt die ersten Kunden her? Wie war es denn bei dir? Wo hast du gesucht? Sind die auf dich zugekommen? Weil es ist ja selten so, dass man sagt, ich habe jetzt eine Website und jetzt fragen dann 78.000 Leute direkt an, buchen mich und wollen mir Geld hinterherwerfen. Also das ist ja eher ungewöhnlich.
Also tatsächlich ist es halt so, dass die über die Website kamen. Einfach so. Tatsächlich hat es auch jemand mitbekommen und ich habe dann halt auch schon Empfehlungen bekommen. Dann bin ich auch tatsächlich für eine Zeit lang in dieses Netzwerk BNI, Business Network International, muss ich sagen. Das habe ich auch parallel gemacht. Das war auch eine gute Zeit, weil ich einfach in Kontakt war mit auch anderen Unternehmern. Gleichzeitig war für mich dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ja gut, ich habe ja ein Online-Business, also ich coache dort, also online und das macht für mich keinen Sinn, in einem lokalen Netzwerk zu sein, aber auch da bin ich noch in Kontakt mit denen und so weiter. Also das war dann tatsächlich ein Punkt und dann war es tatsächlich einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt einfach mal an mit irgendwelchen Stories. Also man muss jetzt auch sagen, auf Instagram zum Beispiel, also ich hatte tatsächlich, also ich kann es auch verstehen, diese Angst vor Sichtbarkeit zu haben, ganz ehrlich. Ich habe einfach mal mein Handy in die Hand genommen, hingestellt, mein iPhone, habe gesagt, okay, jetzt ohne irgendwas jetzt mal irgendwo zu posten, ich nehme mich jetzt einfach nur mal auf und spreche in die Kamera und ich google jetzt einfach irgendein Wort und ich erzähle jetzt irgendwie 10 Minuten über das Wort Ball was oder Architektur, um dieses intuitive Sprechen reinzukommen. Tatsächlich habe ich das gemacht und dann war halt so, okay, dann fange ich halt mal mit Stories an, weil im Endeffekt sind die ja nach 24 Stunden eh weg. Also falls ich da Quatsch erzähle, dann ist es halt so. Aber im Endeffekt war für mich dann einfach so, okay, ich nehme jetzt einfach Menschen auf meine Lebensreise mit und deswegen erzähle ich das halt auch so offen. Und die werden sich schon inspiriert fühlen. Und ich sag mal, so einen Druck hatte ich ja nicht, weil ich war ja auch nie, dass ich gesagt habe, dass ich irgendwie, also ich habe ja einen Vollzeitjob gehabt. Also ich habe bei der Projektleitung. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, also ich mache das, wie es so läuft und so. Und ich war ja auch nie in diesem Ding, ich muss da jetzt all in gehen, ich muss da jetzt kündigen. Das war ja nie der Fall. Also ich habe ja auch diesen Konzern nicht verlassen, weil ich unglücklich war. Oder wie andere sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Konzern oder was weiß ich. Das war's ja gar nicht. Sondern mein Herz hat halt woanders gerufen, noch mehr. Und daher hatte ich ja diese ganzen Herausforderungen, die man so vielleicht auch hat, hatte ich ja in dem Falle gar nicht so wirklich, weißt?
Es ist tatsächlich deutlich angenehmer, ne? Weil viele sagen, ich habe jetzt mein 9-to-5 und will da raus, brauche einen Tapetenwechsel und will dann all in diese neue Sache gleich reingehen, also diese Anfangseuphorie. Allerdings kann es da eben dann passieren, wenn die ersten Kunden nicht kommen oder die ersten gekommen sind, 1, 2, 3, 4 Stück vielleicht, und man denkt, ja, jetzt läuft's ja, kündigt dann seinen Job, ne, und merkt dann, ah, Moment mal, jetzt sind die Empfehlungen irgendwie, jetzt müsste ich halt aktiv Akquise betreiben, Social Media, Werbungen schalten, wie auch immer, und dafür braucht man dann auch vielleicht wieder ein bisschen Geld. Wäre ja dann praktisch, wenn man zum Beispiel einen Hauptjob hätte, der so die Kosten deckt. Also dieses Sidepreneurtum, nenne ich das gerne, ist oft sehr, sehr angenehm, so wie du es eben auch gemacht hast. Und dann hast du dich wie schnell dafür entschieden, all in zu gehen und das komplett zu machen?
Das war tatsächlich ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Erste Mal kam noch so nach dem Lockdown quasi, weil ich ja in Kurzarbeit komplett war und daheim. Und dann habe ich im Endeffekt 16 bis 18 Stunden am Tag für mein Business gearbeitet. Also im Endeffekt aber habe ich halt Workbooks und Journals und Kurse entwickelt und so weiter tatsächlich. So
jetzt nicht 16 bis 18 Stunden nur, Ines, das ist ein bisschen wenig, muss ich sagen, pro Tag.
Ja, genau, das ist ein bisschen wenig, aber man muss halt sagen, es war Lockdown, was soll man anders machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann jetzt hier sehen, ich werde fürs Netflix gucken bezahlt, ja, oder ich kann sehe jetzt, okay, ich werde jetzt hier bezahlt, Staat bezahlt mich jetzt für Businessaufbau. So. Und privat war es auch noch herausfordernde Situation, weil ich im Endeffekt auch frisch getrennt war und im Endeffekt noch Lockdown und mein damaliger, die Hausverwaltung kam noch auf die Idee, die Hausfassade zu machen. Also ich saß auch noch in einer stockdunklen Wohnung. Es war eine heftige Zeit. Also im Endeffekt konnte man ja nichts machen und ich konnte eh nichts machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich und sehe das als Chancepunkt. So. Und es hat mir mehr Energie gegeben. Weil das ist ja der Punkt. Also und tatsächlich, da war es dann, als der Lockdown komplett rum war, da man gedacht hat, Lockerungen kamen, da habe ich dann schon gemerkt, so, ist das noch wirklich so 100% meins, was ich da mache und was ich machen will. Und tatsächlich war es aber echt so erst, das war wirklich ein Prozess. Also ich habe dann auch erstmal Stunden reduziert zum Beispiel bei der Arbeit.
Sehr gut. Ja, das ist auch typisch für Sidepreneurtum.
Ja, und dann war es wirklich ein Prozess. Und ich habe aber tatsächlich auch das immer offen mit den Führungskräften kommuniziert und gesagt, weil im Endeffekt, ja, ich hätte ja da auch im Konzern Karriere machen können. Ja, aber ich war da immer offen und habe gesagt, also so sieht es halt jetzt gerade aus und das ist mir wichtig und so weiter. Und das finde ich halt, ich glaube, das ist das Wichtigste auch so ein bisschen, das zu kommunizieren auch. Und durch dieses Kommunizieren ist das halt immer mehr in mir gereift und deswegen, ich kann das wirklich gar nicht sagen. Also es war wirklich ein Prozess über ein Jahr auf jeden Fall oder so, oder tatsächlich ja so.
Zwei Jahre wahrscheinlich.
Es gab tatsächlich einen Schlüsselmoment, da kam meine Nichte auf die Welt und ich hatte die quasi, also 5 Tage alt war, auf dem Arm. Und dieses Baby hat geschlafen und ich habe Rotz und Wasser geheult und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte auch eigene Kinder haben. Ja, das war für mich ja auch lange wieder nicht klar, ob das wirklich will. Und dann habe ich so gemerkt, okay, gut, dann wenn du auch eigene Kinder willst, dann ist es so, dass du im Endeffekt hier noch einen Arbeitgeber hast und du hast ein Business und alles drei wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Dann wenn, dann jetzt, weil dann läuft's Business und dann kannst du schon Mama werden. Also so irgendwie so nach dem Motto, weißt du? Also habe ich dann so gesagt, weil alles geht ja, funktioniert nicht parallel.
Ja, gerade im Aufbau musst du halt eben diese 16 bis 18 ist natürlich sehr viel. Man darf auch noch ein bisschen schlafen. Aber klar, diese Zeit darf reingesteckt werden, weil nur zum Verständnis, wenn man sich ein Startup, ein eigenes Business aufbaut, machst du halt alles von vorne. Und meistens auch noch alleine. Das heißt, Arbeitgebern und so weiter, die haben diese Phase schon durch. Da gibt's bereits Prozesse, da gibt's Kunden, da gibt's After-Sales-Prozesse, da gibt's Systemadministratoren, da gibt's unterschiedlichste Plattformen, die genutzt werden, also quasi eine Struktur. Und wenn man das selbst macht am Anfang, ist halt alles neu. Und du musst dich dann teilweise mit Dingen beschäftigen, von denen du gar nicht wusstest, dass man die vielleicht gebrauchen könnte.
Deshalb tatsächlich, also wenn ich das heute alles reflektiere, würde ich auf jeden Fall tatsächlich auch eine Ausbildung wieder machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch die Ausbildung hat mir extrem viel für mein Praktikum gebracht bei Porsche. Ich konnte da mit einem ganz anderen Fokus, mit einer anderen Klarheit, mit einem anderen Ding, weil ich wusste ja, wie laufen Prozesse in einem Unternehmen ab, wo andere halt einen Praxisschock plötzlich hatten und erstmal sich an das Arbeiten gewöhnen mussten. Das hatte ich. Na, da habe ich, ach ja, ich gehe jetzt halt wieder arbeiten. So. Und auch mein Studium konnte ich mit einem anderen Fokus machen, weil ich ja wusste, okay, so ist zu arbeiten. Das will ich vielleicht nicht haben. Genauso habe ich aber jetzt auch von der Erfahrung quasi, vom Daimler quasi, gewusst, okay, wie will ich das dann also strukturieren, auch meine IT, diesen Mitgliederbereich, was ich selber habe aufbauen lassen. Also ich habe ganz klar auch gewusst, Datenschutz, ja, was ist da wichtig, welche Features will ich da haben und so weiter. All das hätte ich gar nicht gewusst. Und dieses.
Das meine ich.
Also eben, und deshalb, also tatsächlich würde ich das auch echt empfehlen und deshalb würde ich es auch empfehlen, die Dinge einfach durchzuziehen. Man weiß nie, für was man die Sachen braucht.
Genau. Und dieser Begriff der Eintrittskarten, ne, diese Zertifikate können Eintrittskarten sein, die du vielleicht jetzt sammelst und später irgendwann erst einlöst und du weißt gar nicht wofür. Finde ich ein sehr, sehr spannendes und tolles Bild. Was ich jetzt zum Abschluss gerne noch machen würde, ist, wenn jetzt der Zuhörer, wenn du das jetzt hörst da draußen und ihr denkst, die Ines, die ist eine coole Socke, ich muss irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen und ihr auf jeden Fall auf Social Media folgen und dann überlege, ich würde auch gerne mit ihr zusammenarbeiten. Wer ist denn genau deine Zielgruppe und was bietest du dann auch konkret an? Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt.
Ja. Also meine Zielgruppe sind tatsächlich Kinder und Jugendliche. Das jüngste Kind, was ich im Coaching hatte, war 9 und Jugendliche, ja gut, also ich hatte auch 26-jährige Studenten schon im Coaching. Und Azubis hatte ich auch schon im Coaching. Also von daher ist so alles, was ein bisschen was mit Lernen zu tun hat, auch wenn es gerade wirklich um Lernen geht, weil es doch eigentlich im Endeffekt arbeite ich mit Kids und Teens und auch mit generell meinen Kunden an der eigenen Identität, weil das ist das Wichtigste. Wenn man an der eigenen Identität arbeitet, dann, das ist ja im Endeffekt die Basis, dann strahlt sich das auf alle Lebensbereiche aus und wie schon eingangs erwähnt, du, schau mal im Intro, Traumleben heißt für mich, wir haben jetzt natürlich sehr viel über den Lebensbereich Beruf gesprochen, aber es geht ja, also es geht um Traumleben im Gesamten, so. Weil ein Baum, der nur quasi Ast hat, der Früchte trägt, da bricht der Ast irgendwann ab, weil er kein Gewicht hat auf der anderen Seite. Also so vergleiche ich das halt immer, um ein klassisches Bild zu haben. Was biete ich an? Wirklich von Journals über Online-Kurse, über 1-zu-1-Coaching, Einzelsessions, die alles, was es gibt. Im Endeffekt würde ich eher empfehlen, einfach auf die Website zu gehen. Da gibt's alles im Detail beschrieben. Kostenlose Beratungsgespräche mache ich auch, also um zu gucken, was ist denn jetzt wirklich der Bedarf und was ist jetzt wirklich auch das Ziel dahinter. Und das tatsächlich, ja. Genau, also da einfach direkt entweder vereinbaren oder mir über Social Media schreiben, egal welche Plattform. Ich bin quasi auf überall allen präsent oder mir eine E-Mail schreiben. Also von daher, ja, ich bin da sehr, sehr offen einfach.
Wenn man mit dir in Kontakt treten will, dann ist das relativ leicht. Man wird dich finden. Richtig. Dann hätte ich eine letzte Frage, die letzte Kategorie, die da lautet Random Question. Das ist eine Kategorie, auf die ich mich selbst auch nicht vorbereite. Ich überlege mir dann anhand des Gesprächs einfach nochmal eine spannende Frage, wo ich denke, da könnte deine Antwort sehr interessant sein. Und tatsächlich habe ich was, denn du hast ja gesagt, durchziehen ist ein wichtiger Skill, würde ich fast sagen auch, ne? Und diese Eintrittskarten, die man dann sammelt, können immer für was gut sein. Jetzt gibt's natürlich aber auch die Situation, dass man vielleicht, wie soll ich es ausdrücken, versagt hat. Vielleicht hat man das Studium doch abgebrochen. Vielleicht ist man aus der Ausbildung rausgeflogen, ne? Also solche Situationen gibt's natürlich auch. Ja. Und du mit deinem klaren Mindset ziehst durch und Eintrittskarte und let's go. Was würdest du denn jemandem raten, der eben in so einer Situation ist, wo es jetzt vielleicht nicht leicht ist und man sagt, ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll?
Ja, also Punkt 1, Vergangenheit ist Vergangenheit. Abhaken, nicht sich selber beschuldigen, ach hätte ich doch und was weiß ich und wütend auf sich selber sein, sich zu schämen, weil bringt nichts. Man kann es nicht verändern, man kann aber die Zukunft gestalten und da einfach aus sich dran zu erinnern, hey, wir haben alle laufen gelernt, ja? Und wir sind so oft auf unseren Hintern geplumpst und haben uns vielleicht weh gemacht. Wir sind aber immer wieder aufgestanden und wir können laufen. So. Und das Bild immer wieder vor Augen zu haben. Also wir sind auch bereits mental widerstandsfähig. Wir können das. Ja, es gibt natürlich, hey, ganz ehrlich, auch Situationen in meinem Leben, wo ich sage, das hätte ich jetzt in der Vergangenheit vielleicht anders gemacht. So. Jetzt kann ich da gucken, ach, hätte ich doch und hätte ich doch? Nein. Ich wusste es und das einfach diese Akzeptanz zu diesem Zeitpunkt, wenn jetzt Timmer wirklich sein Studium abgebrochen hat, ich wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht besser. Ich habe es in dem Moment einfach nicht mehr gekonnt. Es ist jetzt in Ordnung. Ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich kann jetzt meine Zukunft trotzdem ändern. Dieser Moment hat nichts, absolut gar keine Aussagekraft über meine Zukunft, wenn ich ihm nicht die Aufmerksamkeit gebe und diese Aussagekraft.
Also da hat man auch nochmal gespürt, ne? Mit Nachdruck gehst du da rein und das ist dir sehr, sehr wichtig und ganz, ganz klar, da ist diese Leidenschaft nochmal kurz durchgebrochen. Wunderbar. In diesem Sinne, es war mir eine Freude und Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Ines, mach weiter, was du machst. Ich finde das klasse, ne? Und du hast ja auch wirklich gesagt, von 9 bis 26 vom Alter her, die Zielgruppe. Für jeden ist dieses Traumleben, wie du das nennst, interessant und relevant. Und man darf auch bereit sein, sich da vielleicht mal inspirieren zu lassen oder Hilfe dazu zu holen.
Ja, und gleichzeitig einfach auch diesen Fokus. Wie kann es noch leichter gehen? Wie kann es noch wundervoller sein? Wie kann es noch magischer sein?
Super. Vielen, vielen Dank dir, Ines. Ich wünsche dir einen herausragenden Resttag.
Dankeschön.
Danke dir und bis ganz bald.
Dankeschön, dir auch. Tschüss.
Das war eine weitere Folge aus dem Jobgeflüster-Podcast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen und bist deiner eigenen Berufung ein Stück näher gekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast gerne und teile ihn mit Menschen, die gerade selbst auf der Suche sind. Ich freue mich auch über direktes Feedback auf zum Beispiel Instagram, LinkedIn und Co. Danke, dass du dabei warst und vergiss nie, es gibt keine Traumjobs. Bis zur nächsten Folge, dein Jobflüster.